Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV mal wieder ein CEO-Talk. Und wenn ihr Lust auf schlechte Laune habt, wenn ihr Lust auf Merkwürdigkeiten aus der Regulatorik habt, dann seid ihr bei uns hier sowas von richtig. Denn für diesen ganzen Blödsinn, der da gerade sowohl im Bundestag als auch auf europäischer Ebene diskutiert wird, haben wir uns Erik Potzuweit eingeladen. Herzlich willkommen, Erik. Schön, dass du da bist. Wir wissen noch nicht, ob die Themen so hundertprozentig angenehm werden. Beziehungsweise aus dem Vorgespräch muss ich leider sagen, es könnte sein, dass etwas störende Bereiche mit dabei sind, die auch dazu angehalten sind, dass ihr möglicherweise an irgendwelchen Stellen auch wirklich schlechte Laune bekommt. Aber wir machen dann weiter und wir gehen dann natürlich auch auf Sachen ein, die vielleicht ein bisschen mehr zu Optimismus und zu guter Laune Anlass legen. Was es Neues bei Scalable gibt, was es Neues im Berliner Ökosystem von Startups gibt, wie so eine Bewertungsrunde überhaupt laufen. All das in den nächsten 45, 50, 55 Minuten bei Echtgeld TV und wie immer trotz allem und wenn es auch nur am Rande heute um die eine oder andere Anlageentscheidung geht, natürlich mit unserem Standard, dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Erik, schön, dass du mal wieder hier bist. Eigentlich kennt dich ja jeder, der sich in Deutschland für Finanzen interessiert. Du bist ja nicht nur Gründer von Scalable Capital, sondern auch Außenminister, kann man sagen. Wo immer es um Fintech, um Venture Capital in der Finanzszene, um Finanzbildung geht, bist du da. Trotzdem nochmal eine ganz kurze Vorstellung. Was sollten diejenigen, die dich noch nicht kennen, auch wenn sie vielleicht schon Scalable-Kunden sind, was sollten sie über dich wissen?
Genau, also neben meinem, wie du es so nett umschrieben hast, sozusagen Frühstücksdirektor-Posten bei Scalable. Hallo, Erik Potzeweit. Hab das Unternehmen Scalable Capital im Jahr 2015 mitgegründet. Vorher war ich auch schon mal in der Finanzwelt, da kennen wir uns ja her, bei Goldman Sachs tätig und kurze Zwischenposition hatte ich im Internet bei so einem Online-Händler, Westwing, der schöne Dekorations, ja, so, sieht fast so aus, als wenn Delia Fischer euch hier eingerichtet hätte. Und genau, ja, brenne für das Thema Kapitalmärkte, ja, für das Thema nicht nur Geld anlegen, private Altersvorsorge und diese ganzen sozusagen harten faktischen Themen, sondern wie ihr auch finanzielle Selbstbestimmung, wenn man es so nennen mag. Und da werden wir heute auch drüber reden, wie sozusagen dieser Bereich auf politisch-regulatorischer Ebene manchmal gesehen wird. Ja, und ja, das wäre so meine Kurzvorstellung. Vielleicht ein bisschen verhaspelt jetzt.
Also vielen Dank. Wir werden über diese regulatorischen Themen sprechen. Wir werden natürlich auch über die Unternehmerstory dahinter nochmal sprechen. Das ist ja eines der deutschen Unicorns, Einhörner, also mehr als 1 Milliarde Euro Unternehmensbewertung. Zur Finanzierungsrunde kommen wir am Ende auch. Aber viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer kennen ja Scalable Capital einfach vom Frontend her. Ja, weil sie die App nutzen, entweder den Broker oder den Robo-Advisor. Jetzt mal so ein bisschen hinten dran, ein paar Zahlen vielleicht so. Wie viele Kunden habt ihr so? Was sind das für Kundentypen? Wie segmentiert ihr die? Und eine Frage, die sich natürlich ganz viele auch immer stellen, wie verdient ihr eigentlich Geld, wenn man bei euch für 4,99 beliebig viel traden kann und auch vor allem kostenlose ETF-Sparpläne machen kann.
Genau. Also, wo stehen wir? Wir haben, hoffentlich fällt bald wieder eine große Marke, aber wir haben über 17 Milliarden Kundengelder, laufen sozusagen auch auf die 1. Million Kunden zu. Die meisten in Deutschland nach wie vor. Wir sind aber auch in anderen europäischen, also in den großen anderen europäischen Märkten tätig. Genau, das Geschäft ist sozusagen, wir haben 4 Milliarden in der Vermögensverwaltung, wo wir etwas mehr als 4 Milliarden, wo wir das Geld für die Kunden verwalten, also vornehmlich ETF-Portfolien zusammenstellen. Und das meiste Geld ist in dem Broker investiert, vielleicht im Broker. Da können die Kundinnen und Kunden sich das komplett selbst aussuchen, was sie machen. Also du kannst in Aktien investieren, in ETFs investieren. Wir haben, wissen gar nicht so viele, wir haben aber auch Fonds, Fonds-Sparpläne und über 3000 Fonds auf der Plattform.
Echtgeld-TV-Zuschauer wissen das natürlich, denn wir haben ja immer wieder auch aktiv gemanagte Fonds hier vorgestellt.
Genau.
Zum Beispiel den Multiple Opportunities von Flossbach oder den Fidelity Asia Pacific. Und die findet ihr auch alle im Echtgeld-TV-Archiv.
Genau. Derivate dergleichen. Nichtsdestotrotz ist es, und da werden wir heute drüber sprechen, auch von der Kundenseite, und wir bedienen das natürlich auch, wir folgen dem Kundeninteresse natürlich da sehr stark auch, ist ETFs ist ein ganz, ganz großes Thema. Also 70% der Gelder im Broker, nicht in der Vermögensverwaltung sind es 100, 70% der Gelder im Broker sind in ETFs. Wir haben 1,3 Millionen aktive Sparpläne. Zu 90% sind das ETF-Sparpläne, zu 10% Aktien-Sparpläne.
1,3 Millionen Sparpläne. Also
richtig.
1,3 Millionen Mal haben Leute geklickt auf Sparplan einrichten. Das ist dann in der Regel monatlich der Sparplan.
Genau, also das ist so gezählt. Typischerweise, wenn du einen Sparplan hast, dann hast du in der Regel zwei bis drei Sparpläne. Das heißt, wenn du jetzt zwei Sparpläne hast und du drei, dann wird es zusammengezählt fünf. Und ja, von dieser Anzahl 1,3 Millionen Mal pro Monat sozusagen führen wir einen Sparplan aus, also 15 Millionen Mal im Jahr, und sind damit in Deutschland einer der, nicht jeder publiziert, wie viele Sparpläne er hat, aber sind in Deutschland, würde ich sagen, unter den Top 3 der ETF-Sparplananbieter mittlerweile. In kürzester Zeit, den Broker gibt's ja erst 3 Jahre. Und der ETF-Sparplan ist ein ganz schöner Nukleus sozusagen, wo die Leute ein Portfolio aufbauen, gerade sozusagen viele Erstanlegerinnen und Anleger, mal meiner Meinung nach, ja, ohne sich zu viel sozusagen damit beschäftigen zu müssen, mal 1, 2, 3 ETFs aufsetzen. Es geht ja schon ab 1 Euro los, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro loslegen können und dann drumherum natürlich sich aufschlauen können, sagen, jetzt mache ich mal eine Aktie drumherum und beschäftige mich damit. Jetzt mache ich mal vielleicht für ein bestimmtes Thema, das spiele ich mit einem Fonds, weil sich das im ETF-Mantel nicht so gut anbieten lässt. Aber der ETF ist ein sehr guter, ETF-Sparplan ist ein sehr guter sozusagen Einstieg. Und das möchte ich sozusagen auch noch dazu erwähnen. Es ist ja nicht nur der Anbieter, sondern es hat sich ja so ein ganzes Ökosystem da drumherum gebildet. Also hört sich jetzt an, als wenn ich da euch Honig um den Mund schmieren will, aber also eure Plattform beispielsweise, gibt es auch noch andere draußen, haben, sind eigentlich, wenn du so willst, die, ja, ich sag's mal in Anführungsstrichen, das ist eigentlich die neue Beraterstrecke, obwohl es natürlich im Regulatorischen keine Anlageberatung ist, weil ihr die Kunden ja nicht 1:1 seht und individuelle Anlagevorschläge macht, aber wie komme ich an ein Wertpapierportfolio? Das war, früher war der Weg, entweder man hat selber studiert und eine Banklehre gemacht, oder man hat sich, Gerd Kommer oder andere sozusagen Sachbücher durchgelesen. Und heutzutage gehe ich online, folge einem bestimmten Kanal, schaue mir verschiedene Beträge an, bin dann so stark aufgeschlaut, dass ich nicht nur weiß, welche Produkte, mit denen sollte ich mal starten, sondern auch bei welchem, was sind die Top 3 Broker oder Top 4 Broker, wo ich das umsetzen kann. Und das ist eigentlich so didaktisch in einer Art und Weise aufbereitet, wie man es sonst in der Vergangenheit nicht gekriegt hat. Und genau dieses Ökosystem, da spielen Neobroker eine große Rolle, aber wie gesagt, dieses ganze Knowledge-Content-System, und das führt, glaube ich, das hat jetzt zu dem Erfolg geführt. Du hast, bevor ich mich verquatsche, nach wie wir Geld verdienen gefragt.
Genau, weil ne, das ist ja die schöne Sache bei den ETF-Sparplänen.
Ja.
Sie sind nicht umsonst, ja, aber sie sind kostenlos.
Genau, wir sind ja ein Venture Capital investiertes, finanziertes Startup, so dass
ach, die bezahlen das alles.
Genau, Mensch,
das ist ja super.
Jetzt
habe ich endlich
läuft.
Mal Venture Capital. Das ist so eine Wohlfahrtsorganisation. Super.
Das Geld kommt auf der einen Seite von Venture Capital Investoren rein und wird dann sozusagen in kostenlosen Services an die Kunden rausgegeben.
Ist das geil. Das ist ja fast sozialistisch.
Ja, das ist ein
also noch praktischer war das in Berlin bei Gorillas, weil da hat man permanent Gutscheine bekommen. Und also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich phasenweise aus dem Venture Capital Bereich ernährt wurde, weil ich dann einfach immer diese Gutscheine in Anspruch genommen habe. Das war auch sehr praktisch. Ich hätte noch eine Frage zu diesen Sparplänen. Also wir sind beim Kosten.
Ich beantworte die Frage gleich
auch
ernst.
Wir sind beim Kosten und auch beim Geldthema angewandt. Aber von daher, ich will nur noch zu der Aufzählung, die du bei den ETFs gemacht hast, noch eine Ergänzung haben. Was ist denn so die durchschnittliche Größenordnung von so einem Sparplan?
Pro Einzelsparplan ist es 130, 140, so zwischen 130 und 150 Euro.
Also schon ein Haufen Zeug. 1,3 ja, mal 140.
Die Kunden haben ja eher so 2,3 mal. Das heißt, pro auf Kunde runtergerechnet hat jeder Kunde schon so 400 Euro plus pro Sparplan.
Haufen Zeug. Wie verdient man damit Geld?
Bitte?
Wie verdient man damit Geld?
Genau, wie verdienen wir Geld? Also
Bisher,
also wir haben dann, genau.
Zu dem Teil kommen wir ja gleich noch.
Genau,
es geht bisher, ja gleich los.
Also wir haben sozusagen schon ein diversifiziertes Einkommensmodell. Ja, also wir haben in die Vermögensverwaltung, ist am einfachsten erklärt, da heben wir eine Gebühr, 75 Basispunkte, da gehen Mehrwertsteuer von runter, da müssen wir eine Handels- und Depotverwaltungspauschale an unsere Depotbank, Baderbank abführen. Und dann behalten wir netto was von übrig. Netto typischerweise so 40, 45 Basispunkte bleiben. Das ist die einzige Einnahmensquelle in der Vermögensverwaltung. Ja, so, das ist der einfache Dreisatz. Im Broker ist es ein bisschen mannigfaltiger. Wir verdienen zum einen am Trade selber, weil wir direkt dem Kunden was belasten. Wir haben ja zwei Trading-Modelle. Du zahlst entweder einen Euro pro Trade, wenn du bei uns Free-Kunde bist. 1 Euro. Oder wenn du im Prime oder Prime Plus Kunde bist, zahlst du 3 Euro oder 5 Euro pro Monat. Das sind dann die Monatsbeiträge. Das kriegen wir direkt vom Kunden. Dann kriegen wir, wenn eine Order, die Kunden können es bei uns aussuchen, ob sie die Order auf Xetra schicken wollen oder ob sie die Order auf Getex, das Ausführungssystem, die Handelsplattform der Börse München, schicken wollen. Wenn es über München geht, bekommen wir von den jeweiligen Market Makern, die da sind, für bestimmte Assetklassen, kriegen wir einen Teil deren Marge ausbezahlt, weil wir Geschäft bringen. Das ist dann das sogenannte Payment for Order Flow. Da sprechen wir ja dann auch noch dazu. Dann verdienen wir wir kriegen Geld, mit dem wir die Handelskosten so niedrig halten können von Produktanbietern. Wenn du jetzt eine Aktie kaufst, nicht, weil das ist kein Produkt, ja, Amazon ist einfach nur die Amazon-Aktie. Aber wenn du beispielsweise einen Fonds kaufst, dann hocken wir auf so einer Fondsplattform, die sozusagen aus den Gebühren dieser Fonds einen bestimmten Anteil...
Also aus den 5 Basispunkten, die ich für einen Invesco ETF beispielsweise... Für den Invesco S&P 500 ETF, von den 5 Basispunkten würdet ihr dann beispielsweise einen abbekommen oder so.
Das ist jetzt das allerkrasseste Beispiel, was du nennst, weil da ist wirklich das fast gar keine Luft zum Atmen. Aber es gibt generell natürlich den Bereich ETFs, der ist etwas enger gepreist. Die durchschnittlichen Verwaltungskosten der ETFs, die Kunden bei uns im Portfolio haben, liegen, glaube ich, so bei 26, 27 Basispunkte. Ja, also warum? Weil... Es gibt diese absoluten Core-ETFs, die brutal günstig sind, einstellige Basispunkte oder ganz knapp zweistellige, aber dann gibt es immer mal wieder Themen, Emerging Markets oder ein ESG-ETF, der kostet dann halt vielleicht 30 oder 35
Basispunkte. MSCI World in der Regel 0,18, 0,20.
Richtig, 0,18, und dann genau.
Du halt diese Themenfonds bei. Nasdaq haben wir ja gelernt von Ulrich Kort von Invesco, ja, 0,30.
Genau.
Dann kommst du halt etwas über 0,20 raus.
Da kommst du etwas... Genau, 0,20 raus.
Ist ja immer noch wahnsinnig
und
günstig,
dann
wenn du das vergleichst mit dem durchschnittlichen Kostenniveau eines aktiv gemanagten Investmentfonds. Ja, da sind wir ja halt immer bei 1, irgendwas. Und
die bieten wir auch. Da gibt es natürlich sozusagen mehr, aber das Volumen, was in aktiven Fonds ist, ist bei uns viel, viel geringer. Ich habe ja gesagt, 70% sind in ETFs, deswegen kleinere Marge, aber einfach gigantisches Volumen. Bei Fonds gibt es etwas. Und dann gibt es natürlich auch noch, du verdienst mittlerweile Geld an Zinsen. Wir haben in der Vergangenheit das für die Kunden übernommen. Also du hast ein Wertpapierdepot bei uns und hast auf dem Verrechnungskonto 10% Cash rumliegen, um ein bisschen Dry Powder zu haben, wie man so sagt. Oder weil es einfach gerade eine Einzahlung und du brauchst ein bisschen für deine Anlageentscheidung vielleicht. Ihr jetzt nicht, ihr seid Profis, ihr steckt das wahrscheinlich, wie ich euch kenne, gleich in ein Money Market Produkt rein, ja. Aber typischerweise ist das...
Also ich finde, so Zinsen auf nicht investiertes Geld finde ich ganz schön.
Genau.
Ja, das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil eines Komplett-Brokers, dass das angeboten
wird. Und wir haben da aber auch eine Marge. Ja, sozusagen eine Zinsmarge, die wir haben, weil sozusagen nicht der volle Satz weitergegeben wird. Was wir aber auch brauchen, um die ganze Plattform sozusagen zu finanzieren. Lass mich überlegen, war das alles... Ja, und das ist sozusagen dieses ganze, dieser Bouquet an Einkommensströmen. Ja.
Und das alles bricht jetzt eigentlich, also vieles davon bricht jetzt eigentlich weg. Also außer die 4,99, die wir jeden Monat zahlen, die brechen nicht weg. Die dürfen weiter genommen werden, müssen wahrscheinlich irgendwann angepasst werden. Aber wir steigen jetzt mal mit dem Thema ein, womit du vorhin auch angefangen hast.
Wertpapierkredite haben wir natürlich. Da verdienen wir sozusagen auch Zinseinkünfte, aber eine höhere Marge als sozusagen auf Einlagen. Ja.
Wir sind angekommen bei Payment for Order Flow, dem, was du eben schon erklärt hast, dass es da eben etwas gibt. Und da ist es ja im letzten Jahr schon zu einem Verbot gekommen, oder es ging damit los, dass es ein Verbot geben sollte, und da gab es einen kleinen Aufruhr. Aber das Thema ist im Grunde genommen durch. Das Verbot von Payment for Order Flow ist in Kraft. Das ist Fakt. Deutschland hat es, die deutsche Regierung hat es erreicht, was jetzt auch nicht, ja, also für Deutschland gibt es eine Sonderregelung, und zwar bis 2026, und dann läuft die aus. Und dann kommt auch hier das Verbot, und dann geht's los. Also von daher, hol uns nochmal in diesem Themenkomplex rein, was durch Payment for Order Flow alles so abgedeckt ist. Und dass wir das einmal nochmal in dem Themenkomplex auch drin haben.
Okay, dann rede ich nochmal ganz kurz darüber. Ich versuche mich kurz zu halten, weil man kann natürlich in der Gänze und die ganze Historie, und das, da kann man eine Stunde drüber reden, aber ich mach's ganz kurz. Also Payment for Order Flow ist, vereinfacht ausgedrückt, du bist ein Market Maker, also an den Börsen handelt man in den meisten Fällen mit einem Profi-Händler, mit einem Market Maker, der jetzt Kurse für Aktien oder für ETFs oder für alle möglichen anderen Produkte stellt. Und dessen Verdienst ist der Spread. Ja, Wertpapiere haben ja nicht nur einen Preis, sondern immer zwei Preise, An- und Verkaufskurse. Und wenn ich diesem Market Maker Geschäft bringe, sozusagen mal ganz einfach ausgedrückt, dann ist er bereit, wenn das gutes Geschäft ist, und ich komme gleich noch dazu, was gutes und was für ihn nicht so gutes Geschäft ist, wenn es gutes Geschäft ist, dann ist er bereit, einen Teil dieser Marge rauszuzahlen. Und jetzt ist es so, dass Retail Flow, also von Privatinvestoren ausgeführtes Geschäft, ist für ihn sehr gutes Geschäft. Da kann er nahezu den vollständigen Spread als in Anführungsstrichen Gewinn, ist nicht genau Gewinn, weil von gehen immer Kosten runter, aber zumindest sozusagen als Netto-Umsatz bekommen. Warum? Nicht, es gibt so ein paar Verschwörungstheorien, die im Internet rumkursieren, weil der Market Maker sich gegen die Kunden positioniert oder sogenanntes Frontrunning macht. Der sieht, da kommen jetzt viele Kunden rein, die wollen die Tesla kaufen oder verkaufen, und deswegen, bevor ich die Order ausführe, gehe ich selber in den Markt mit meinen eigenen Positionen. Das passiert nicht, oder wenn es passiert, wird es vom Regulator geahndet und da werden hohe Strafen gezahlt. Das ist nicht eigentlich sozusagen nicht das Profitmodell eines Market Makers, sondern der Market Maker verdient an Retail, weil es kleine, sehr gut verdauliche Orders gibt. Die sind zweiseitig meistens. Also Tesla wird dann hin und her gehandelt in kleinen Stücken. 2.000, 100 Euro, 2.000 Euro, 5.000 Euro, selbst 50 oder 100.000 Euro oder 300.000 Euro ist in der Tesla immer noch eine Retail-Order. Und die andere Welt wäre die institutionelle Welt, wo ein großer Fondsmanager eine Entscheidung trifft. Also ich Allianz Global Investor sagt, wir bauen jetzt eine 200 Millionen oder 300 Millionen Position auf. Wenn er das auf den Tisch bekommt, hat die Stücke ja nicht im Keller. Er muss weltweit rumlaufen, von Tokio nach New York, um die Stücke zu bekommen, und kann unter Umständen zu den Kursen, die er gestellt hat, wenn es ein Risk Price war, das gar nicht so ausführen. Und der gezeigte Spread ist dann gar nicht seine volle Marge, weil er selber Margen woanders wegzahlt. Ja? Und im Retail-Bereich ist es sozusagen, da verdient er fast die vollständige Marge, den vollständigen Spread. Und für diesen Retail-Flow ist er bereit, sozusagen etwas zu bezahlen. Ja, ist er etwas zu bezahlen, und es gehört sich auch meiner Meinung nach, dass da etwas für bezahlt wird, weil wer Liquidität spendet, und Retail-Investoren sind sogenannte Liquidity-Provider, wenn man es will. Ja, viele kleine, gut verstauliche Orders im Markt, zweiseitig, ja, nicht sozusagen 500 Millionen Kauf und 500 Verkauf, sondern es geht den ganzen Tag hin und her. Und wer Liquidität in den Markt spendet, der gehört bezahlt. Ja, das ist Usus, wird auch an den institutionellen Börsen so gemacht. Und dieses Modell ist sozusagen, also eigentlich, wenn du Retail-Orders hast, müsstest du von deinem Market-Maker immer privat eigentlich was verlangen. Hey, rück mal was von dem Spread, den du da gestellt hast, raus an mich. Jetzt hat der einzelne Retail-Investor natürlich kaum eine Möglichkeit, mit dem Market-Maker zu verhandeln. Den kennt er nicht. Da gibt es gar keine Möglichkeit, da irgendwie einen Vertrag zu schließen. Und wenn du so willst, sind eigentlich die Broker, nicht nur die Neo-Broker, sondern auch die normalen Broker, gehen hin zu den Market-Makern und verhandeln im Auftrag ihrer Kundschaft, sagen, guck mal, so sieht mein Flow aus, jetzt machen wir eine Abmachung, wie viel du da sozusagen von zurückgibst. Und
verhandeln das für ihre Kunden, aber haben natürlich auch ein eigenes Preismodell jeweils da drauf.
Richtig, genau. Ja, und vor allem, also du darfst, man muss eine wichtige Sache machen, deswegen haben wir einen Unterschied gemacht, Profit und Nicht-Profit. Du darfst selbst nach jetziger Regulierung, MiFID 2, darfst du Payment for Order Flow nicht deinem Gewinn zu rechnen, sondern du darfst es nur nehmen, um einen Vorteil für den Kunden rauszuholen. Und was wir halt machen ist, wir nehmen Payment for Order Flow, um damit die Ordergebühren so stark runterzusenken, überhaupt einen kostenlosen Sparplan anbieten zu können. Was uns natürlich hilft, weil durch diese Kostengünstigkeit können wir Kunden viel besser günstiger gewinnen. Und wir können dann, wenn du mehr Kunden hast, die günstiger gewinnen kannst, niedrige Kundenakquisekosten hast, kannst du natürlich mit den Kunden dann, wir können schneller wachsen, dann Geld verdienen über Monatsbeiträge und Zinsen und direkte Gebühren.
Und dazu gibt es ja sogar Studien, dass das Thema Payment for Order Flow dabei geholfen hat, die Kosten für Anleger in Europa, aber vor allen Dingen dann eben in Deutschland, wo die Studie dann auch meines Wissens gemacht wurde, zu senken und auf dieses Niveau zu drücken. Mhm. Da hat ein Wettbewerber von euch eine relativ intensive Arbeit zu anfertigen lassen. Und die war ja von dem Informationsgehalt her eindeutig. Und das war dann eben auch nicht so, dass man, wenn man da bemüht um Neutralität raufgeguckt hat, gesagt, naja, das haben sie sich aber jetzt schön zurecht gerechnet, sondern das waren eigentlich normale Geschäfte, wo auf die verschiedenen Ausprägungen an diesem Markt eingegangen wurde.
Genau, darf ich dir kurz ein Wort sagen? Ja, du hast das ganz, ganz wichtigen Teil, den ich noch, ich muss zwei Sachen kurz erwähnen. A, diese Studien, weil alles, was hier gemacht wird, ist alles nachprüfbar, weil wir handeln nur über Börsen, wir haben keinen OTC-Handel, also Börse München oder Börse Frankfurt, und genauso machen das unsere Mitbewerber. Das heißt, du kannst eigentlich auch selber, wenn du Zeit hast, dir diese ganzen Ausführungskurse runterlegen und selber vergleichen, weil es wäre natürlich kein guter Deal, wenn ich sage, Christian, anstatt 10 oder 20 Euro pro Order kriegst du es bei mir für 1 Euro oder für einen Fünfer im Monat, kannst du viel handeln, wie du willst, und ich veräpple dich auf den Spreads. Das wäre kein guter Deal. Und deswegen kann man
ist
einfach...
Ist vor allen Dingen auch viel zu leicht nachprüfbar.
Ist A verboten, weil Best-Execution-Prinzipien, aber es wäre nachprüfbar. Und wir haben eine Studie gemacht, ein Mitbewerber hat eine Studie gemacht, die Stiftung Warentest hat es untersucht, Finanztipp hat es untersucht.
Und es kann ja auch jeder selber... Ja. Immer gucken, bevor man Orders erteilt, man kann das ja im Scalable Broker sich aufmachen und dann daneben, das weiß ich, so ein großes Portal und Vista Finanztreff laufen lassen, wo ich alle aktuellen Kurse von allen Börsenplätzen in dem Moment habe.
Wir haben es ja öfter drin.
Und dann sehe ich es ja, wir haben es ja auch schon gemacht.
Genau, du kannst einfach machen, dass du sagst, ah, wo steht denn der Kurs? Wo steht der Kurs in Hamburg und in Frankfurt und sonst wo? Oder wo steht er selbst in New York? Ah, okay, New York steht da 1 Cent günstiger, aber bevor Tobias dann auf den Knopf drückt, am Moment mal, wenn du über New York handelst, zahlst du aber $15 aus, musst du dein Geld einmal in Euro von Euro in Dollar umtauschen. Das machen Broker meistens nicht umsonst, sondern für 0,3, 0,25, 0,5 Umtauschgebühren. Da bist du dann eh schon hinten von Kosten. Also es ist alles nachprüfbar. Die Studien haben alle belegt, die Spreads sind die gleichen wie an den Referenzbörsen und die Kurse sind niedriger. Nichtsdestotrotz hat sozusagen verschiedenste Lobbyinteressen dazu geführt, dass das bei der EU-Kommission auf dem Tisch gelandet ist und dieses System sozusagen oder dieser Marktmechanismus das ist ein Marktmechanismus, den immer schon gab, ja, dass der verboten wird. Und jetzt muss ich ganz kurz sozusagen sagen, nochmal einen Hintergrund. Deutschland hat da, man kannte das eigentlich nur in Deutschland. Warum? Deutschland hat eine Besonderheit, die es in keinem anderen Land Europas gibt. Deutschland hat einen Wettbewerb unter Börsenplätzen. Das gibt's in anderen Ländern nicht. Wir haben hier in Deutschland, man müsste mal alle zusammenzählen, 7, 8, 9 oder 10 verschiedene Börsen. Die größte ist in Frankfurt. Die ist vor allem für große Institutionelle der Go-to-Place, das ist Xetra. Dann hast du eine in Stuttgart, die hat sich auf Derivate fokussiert. Düsseldorf, wenn ich mich recht entsinne, ist eher so auf Fonds. Dann hast du Retail-Börsen, die rein für Retail-Investoren ausführen. Die größte ist hier in Berlin mit Tradegate. Dann hast du eine in Hamburg und dann hast du München. Dann hast du noch eine Strombörse in Leipzig. Also es gibt verschiedenste Börsen. Und das gibt's in anderen. Und dieser Konkurrenzkampf unter den Börsen, der hat überhaupt dazu geführt, dass Wettbewerb gibt und dass Market Maker an verschiedenen Börsen buhlen um dieses lukrative Geschäft, was den Preis runtertreibt. Wettbewerb ist, ich glaube, das muss man eurer Zuhörerschaft nicht sagen, Wettbewerb ist eine gute Sache, weil ihr könnt jetzt meine Sonntagsreden anhören und sagen, ach, dem Potzerweit, dem glaube ich das, ja. Oder ihr könnt einfach sagen, nee, der hat ein Eigeninteresse, der will viel Geschäft machen und deswegen muss er schauen, dass er der günstigste mit der schicksten App ist. Und dieser Wettbewerb unter Börsenplätzen, das gibt's woanders nicht. Den gibt's nicht, in Frankreich gibt's nur Paris. In Großbritannien gibt's, und auf Großbritannien kommen wir gleich nochmal zu sprechen, gibt's nur London. Wenn du da ein ETF ausführen willst, dann, das E in ETF steht ja für Exchange, musst du über die Börse machen, dann musst du über die LSI gehen und die knallt dir halt 7, 8 oder 9 Pfund pro ETF-Trade rein, sodass...
Weil es keinen Konkurrenten gibt.
Es gibt keinen Konkurrenten, der sagt, ihr seid auf dem alten Preismodell, wollen wir nicht mal diese ETFs ausführen für
so Digitalisierung, einen Sachen sind günstiger geworden.
Ja, einen Cent, weil dann können wir ja diese, haben wir dieses Sparplangeschäft auch hier. Es gibt kein ETF-Sparplangeschäft in Großbritannien. Nicht, weil es verboten ist, sondern weil, wenn der Monopolist halt sagt, ach, ich habe jetzt keinen Bock, mein Pricing-Modell zu aktualisieren, das kostet einen Zehner, dann gibt's nicht. Es gibt auch kein ETF-Sparplangeschäft über Xetra, weil da kostet ein Trade mindestens 3 oder 4 Euro. Meistens wird noch von den Brokern ja noch eine Marge draufgeschlagen. Da brauche ich einen Sparplan für 100 Euro nicht ausführen.
Die haben jetzt die Situation,
schon in Wallung.
Dass das verboten ist und in Deutschland eben auch losgeht. Aber was ja neben der Frage, die wir dann hinterher noch ziehen, was ihr daraus macht, aber gibt es dem ersten Anschein bei dieser Benachteiligung von Privatanlegern, die es dem ersten Anschein nach ja darstellt, gibt es irgendwelche, also auch aus deiner Perspektive, irgendwie sinnvoll erscheinenden Argumente, wieso so etwas auf europäischer Ebene beschlossen werden könnten und wir jetzt ab 2027 derartig in diesen Teil der Röhre gucken, bevor wir zu der zweiten Röhre kommen?
Ja, die zweite Röhre ist artverwandt, da kommen wir gleich zu, aber ähnlich. Also die Hauptargumente waren, es hört sich verschwörungstheoretisch an, aber das ist wirklich, wir haben da mit den Insidern und Beteiligten gesprochen, es ist ein Anstrengen gewesen der großen, ein Lobbyismuserfolg der großen Monopolbörsen in Paris, in Amsterdam und in Frankfurt, die sich eigentlich dieses leidige Geschäft, die leidige Konkurrenz, die sie mit den Retailbörsen haben, vom Leib schaffen wollen.
Aber die gibt es doch eigentlich nur in Deutschland. Was hat denn dann Paris und was hat London für ein Problem?
Ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Frankfurt ist offensichtlich, was da passiert ist. Paris hat ein Problem, weil Scalable und auch andere sozusagen Neobroker aus Deutschland auf einmal in Frankreich sind und da kostenlose ETF-Sparpläne anbieten. Aber die Orderausführung geht nicht über Paris, sondern die geht
weil europäische über Freizügigkeit.
Über europäische Freizügigkeit.
Okay.
Und eigentlich der Erfolg, den wir im europäischen
Ausland haben. Also ihr seid schuld daran.
Ja, und jetzt sind wir beim Thema. Wir haben auch mit Europaparlamentariern gesprochen. Und ich bin am Anfang, ich bin kein Politiker. Merkt man ja manchmal auch, wie ich so spreche, ja? Hoffe ich, ja? Wenn es ins Politische abgleifst, dann gibst du mir gleich irgendwann eine Ohrfeige. Das ist Erik, so habe ich dich nicht kennengelernt, ja? Aber ich bin so ein bisschen naiv rangegangen und dachte, aha, dieser europäische Binnenmarkt oder wie man sagt, die Kapitalmarktunion auf den Finanzbereich bezogen ist, das soll wie die USA funktionieren, ein Monolith, ja? Der soll doch genauso funktionieren, ja? Wenn du den besten Payment-Anbieter halt in Holland sitzen hast, dann soll der halt die deutschen Kartenzahlungen abwickeln, weil es für den Kunden das Beste ist. Ja, auch wenn der halt in Holland seine Steuern zahlt, nicht hier. Wir wollen ja immer für den Endkunden das Beste ist. Wenn du hier eine Börsenlandschaft hast, die es überhaupt, dieses Neobroker-Modell überhaupt erst ermöglicht und dadurch in Frankreich, in Spanien, in den Niederlanden, du Orderausführung, Sparpläne zum Bruchteil der Kosten anbieten kannst, das ist doch super, dann sollen doch halt Scalable und Trade Republic und Smart Broker und Visa leisten, dann sollen die doch den Erfolg feiern und sollen auch der Hauptbroker für den französischen Endkunden oder die italienischen Endkunden werden. So sieht's nicht der französische Europaparlamentarier, weil der wird angerufen von, der wird halt von den großen französischen Banken angerufen, gesagt, du sag mal, ich habe hier diese Schmutzfinken aus Deutschland.
Aber den französischen Banken kann es doch eigentlich scheißegal sein, was an einer französischen Börse los ist.
Nee, deren Geschäft ist. Wir nehmen ja die Kunden weg. Ja, aber ein französischer Kunde bei einer französischen Bank. Und
es ist doch dort alles auch viel teurer. Oder nimm Italien, was Konten und Depots, was das dort alles kostet.
Ja.
Das wird ja disruptiert aus.
Denen ist vielleicht egal, wo es ausgeführt, aber wir nehmen deren Endkunden ja weg, weil jeder Euro kann nur einmal angelegt werden. Dann sagt der italienische Kunde, ich bin jetzt doch nicht mehr bei der
Dann mache ich Ihnen ein Angebot, was er nicht ablehnen kann.
Genau. Und ich probiere mal diesen deutschen Broker da aus. Die können das manchmal gar nicht glauben, wenn wir sagen, ihr könnt für 50 Euro ohne Ordergebühren so einen ETF-Sparplan ausführen. Die denken, das ist Schmu. Ja? So. Und dieses Schmu-Gedanke ist teilweise auch, wenn hintenrum was gezahlt wird, muss es immer anrüchig und schlecht sein. Das ist schon eine Stimmung, die merkst du auf politischer Ebene, schinkt die immer so mit und die Leute machen sich nicht die Mühe. Ich kann diesen Impuls ja verstehen. Ach, ihr kriegt hinten um was bezahlt. Dann sagst du ja mal, mal. Aber die Gesamtheit dieses Auflösens, einer bringt einen Kunden und ökonomischer Mehrwert wird geteilt, der führt dazu, also eine arbeitsteilige Welt führt dazu, dass das Gesamtergebnis besser ist. Da will man gar nicht zuhören.
Da scheint die Politik an der einen oder anderen Stelle von sich selbst auf andere zu schließen vielleicht.
Ja.
Wenn man was Böses unterstellen will. Aber Erik, die Entscheidung ist da. Also 2026, ja. Das Datum steht. Und ich würde mal sagen, nach allem, was man hören kann, die Bemühungen, das nochmal aufzubohren, auch wenn Christian Lindner und Florian Tonka es versuchen, das ist nicht wirklich aussichtsreich, sondern es wird die Realität geben. Payment of Order Flow in dieser Form wird verboten. Was heißt das jetzt für euch? Also abgesehen davon, dass es natürlich extrem frustrierend ist, wie reagiert ihr in dieser Situation? Wie könnt ihr euch vorbereiten und vor allem, was haben die Kunden denn zu befürchten? Gibt es überhaupt noch kostenfreie ETF-Sparpläne? Wird die Prime-Broker-Gebühr von 4,99 auf 40,99 steigen? Oder ist das schon so ein bisschen absehbar, in welche Richtung das in 2 Jahren geht?
Ich gebe dir eine konkrete Antwort. Ich will trotzdem eine Sache noch. Ich glaube, also zumindest jetzt, das ist auch ratifiziert worden und wird jetzt umgesetzt. Und wie gesagt, Deutschland hat sich eine 3-jährige Übergangsfrist noch ausbedungen als einziges Land in Europa, sodass wir die nächsten 3 Jahre in Deutschland noch Ruhe haben. Ja, und ich bis dahin den Laden verkloppen muss. Nein. Jetzt bin ich durch meinen eigenen Witz aus dem Hotel gekommen. Also, ich würde die Hoffnung nicht aufgeben, weil der Endverbraucher ist jetzt erst aufgewacht. Dieses Thema schwelte seit Jahren. Wir selber, ja, sind auch erst vor 1,5 Jahren in diesen ganzen mit Politikern geredet. Da haben die großen Börsen schon Jahre zuvor Leute auf Brüsseler Lunches und Dinnerpartys geschickt. Wir waren dann zu spät, um unsere Story zu erzählen. So. Ich würde es trotzdem nicht aufgeben, weil der Aufschrei ist meiner Meinung nach, man muss die Leute halt, weil jetzt merken sie es ja noch nicht, man muss denen jetzt sagen, was blüht. Und ich würde wirklich sagen, dass der Aufschrei der Leute, also weil es gibt auch EU-Gesetze, die werden nochmal abgewandelt, es gibt auch bald eine neue EU-Wahl und können zurückgenommen werden. Es gibt so, die sind manchmal Details, es gibt jetzt sozusagen auch eine neue Verordnung, dass bestimmte Reporting-Pflichten, die nichts gebracht haben, wieder zurückgedreht wird. Das heißt, man ist da schon auch lernfähig und das große Problem war, man hat auch nie mit den Anlegern, mit den Endverbrauchern gesprochen. Also das mag man sich kaum vorstellen, aber...
Nein, das mag man sich sehr gut vorstellen. Das ist so. Es war alleine letzte Woche wieder eine Anhörung der
Finanzausschusses
auf Betreiben der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und da waren einfach 2 Dinge, die mich furchtbar geärgert haben. Also zum Ersten, wie man überhaupt diese Anhörung genannt hat. Wie kann man den Kapitalmarkt für Kleinanleger attraktiver machen? Also wirklich das Wort Kleinanleger da oben reinzuschreiben. Also ich meine, das heißt Privatanleger. Also wir machen uns so viele Gedanken darüber, was Sprache angeblich anrichten kann. Und also von dieser wirklich herabwürdigenden Bezeichnung sind wir doch eigentlich weg. So nach dem Motto, ach, das ist Peanuts, aber was können wir denn für die tun? Das Zweite war, wir waren denn bei dieser Anhörung dabei? Da war der Lobbyverband der Versicherungswirtschaft, da war der Lobbyverband der Banken, der BVI, also die Fondsindustrie war dabei, die ING DiBa war dabei. Es ging um Kleinanleger. Es war kein einziger Anlegervertreter dabei. Kein Marc Tüngler von der DSW, kein Daniel Röhl. Bauer von der SDK.
Ich meine,
wir haben institutionelle Aktionärsvereinigung für Privatanleger hier. Ja, die eingetragene Vereine mit jahrzehntelanger Tradition, die werden da nicht eingeladen. Man redet über die sogenannten Kleinanleger, aber man redet wie üblich nicht mit ihnen. Das ist wie in Deutschland Politik gemacht.
Genau, und ich meinte das jetzt gar nicht sozusagen hier, darf ich arschkriecherisch hier sagen? Jetzt habe ich es gesagt.
Du darfst es sagen.
Sonst piept dir das raus. Ne? Ich meine das gar nicht arschkriecherisch.
Warum nicht
einer von euch? Das meine ich ganz ehrlich, weil bei den Verbänden ist immer noch, Verbände muss man sich absprechen und so. Also ich fände es gut, der Marc Tüngler öfter gesprochen, der ist da total für. Seine europäischen Dachverbände, da sieht es schon wieder ganz anders aus, weil die auch weiter weg vom End sind. Aber warum nicht jemand wie euch, der eigentlich nicht in einem Verband, der sozusagen aus der Praxis, du reist ja wirklich durch Deutschland auch und sprichst mit Börsenvereinen und Retail-Investoren hier und so. Warum nicht mal jemand, der aus der Praxis spricht, ja? Und man spricht nicht Man spricht nicht mit den Endverbrauchern und die kriegen es erst auf dem Tisch, wenn das Kind schon, es stand jetzt mal in der Bild-Zeitung, war vor mal immer ein Artikel über das Payment for Order Flow Thema, aber weil das Ding schon, das fast schon gegessen war. Und ich glaube aber, es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit, das abzuwenden. Wir haben selber hunderte, wenn nicht sogar 1.000 oder 2.000 Zuschriften gekriegt. Oh, ich habe davon gelesen. Das ist doch nicht ernst gemeint. Weil die Leute sich auch, jetzt blase ich das Thema noch ein bisschen weiter auf. Es geht nicht nur um die Details, ne? Kostet der Splapan dann vielleicht, muss Geld auf 50 Cent erheben oder 1 Euro oder schluckt ihr das selber, weil es ein gutes Marketing-Tool ist, weil das ist, du hast ja gefragt, was machen wir? Die Kurzantwort ist, entweder schlucken wir es oder wir müssen es halt dann, weiß ich, mehr aus Zinsen verdienen oder woanders her. Oder wir hauen einen Preis drauf. Es gibt nur die beiden Sachen.
So. Ja, eben. Also das war ja im Grunde die Frage, die er so gestellt hat.
Es gibt noch eine dritte Sache, auf die komme ich gleich aber
Das ist wie in so einem Beachclub, ja. Wenn du keine gesponserten Getränke mehr hast, ja, wenn die dir keinen Ausschankzuschuss mehr geben, dann musst du mehr nehmen für die Flatrate im
Beachclub, ne? Genau. Und keine Ahnung. Oder wir haben ein bisschen, es geht dann halt nicht per Order gezahlt, sondern wir verkaufen Werbeplätze im Newsletter.
Ja, aber was bleibt am Ende für die Leute da übrig? Das ist wieder mal, der Staat sagt ihnen auf der einen Seite, naja, also auf die Rente, die ist grundsätzlich sicher, aber, die Leute wissen es inzwischen. Der Staat sagt, wenn ihr was tut, ist es super, aber er schmeißt ihnen ständig Knüppel zwischen die Beine. Nicht nur steuerlich, sondern dann gibt es eine Möglichkeit, wie man kostenfrei, effizient sparen kann mit Neobrokern. Und dann kommt wieder der Staat dazwischen, grätscht rein.
Was? Und nicht nur, es geht nicht nur, es natürlich ist eine ökonomische Diskussion, ne, weil es einfach um Geld, die wir kriegen, was wir dann nicht mehr kriegen können. So. Es ist auch, finde ich, eine freiheitliche Diskussion. Und das ist ein Punkt, wo ich sagte, finanzielle Selbstbestimmung, was mir wichtig ist. Wir kriegen Zuschriften von Leuten, die sagen, ja, finde ich doof und kostet das dann mehr. Und die wir beruhigen, sagen, hey, wir werden alles dafür einsetzen, dass wir den besten Preis im Markt haben. So. Aber es gibt andere, die kommen aus einer anderen Richtung. Die sagen, Euro mehr oder ich spare 1.000 Euro im Monat, mir ist das eigentlich wurscht, ob es 1 Euro mehr oder weniger kostet. Ich finde was anderes unmöglich. Ich kann das doch selber entscheiden. Ich kann A zu einem Broker gehen, der kein Payment for Order Flow macht, ja. Ich kann sogar bei uns innerhalb von Scalable kannst du sagen,
Xetra. Den musst du mir übrigens mal zeigen.
Oder nicht Xetra.
Den Broker musst du mir im Moment mal zeigen, der kein Payment for
Order Flow. Ja, okay, aber du kannst aber innerhalb des Brokers auch entscheiden. Xetra, da gibt's kein Payment for Order Flow oder nicht. Die Leute können es ja auswählen.
Genau.
Und die sagen, ich kann es doch selber entscheiden. Und ich kann dann auch gucken.
Und das sind ja nicht nur die 600.000, 700.000, die bei euch sind. Das sind ja Millionen.
Ja, es sind Millionen. Und das ist eine total wachsende Gruppe. Es ist genau eigentlich das, was man in der EU, was die EU-Kommission auch möchte. Privatinvestoren Hürden abbauen, in den Kapitalmarkt führen, in günstige, einfache Produkte. Und das ist, ETF ist ja eine gigantische Erfolgsgeschichte, die sich da aufgetan hat. Und die fühlen sich einfach bevormundet, ja, von diesen Regulierungen. Und ich glaube auch, ja, will das Ding nicht so weit spannen, aber das führt bei normalen Leuten, wir haben ja sozusagen Kunden, die stehen im Leben, die brauchen ja Geld, um bei uns anzulegen. Ja, wir geben ja nicht sozusagen so. Das führt auch teilweise zu diesen EU-kritischen Stimmen, nicht europakritischen Stimmen. Da hat keiner was gegen, aber zu diesem Gefühl, da werden technokratische Entscheidungen gefällt, da spricht man mit den Endkonsumenten nicht und da findet eine Bevormundung statt. Das wird, das befördert man da.
In Europa ist da keine Verheißung mehr, sondern Europa ist da ein regulierungswütiger Apparat. Ja, genau. Das ist so ein bisschen in die Richtung dessen, was Christian Sewing über Deutschland gesagt hat, das Silicon Valley der Regulierung. Das passt für Europa dann auch. Ja, man erfindet wenig, aber wenn man was erfindet, dann immer neue Regulierung und immer neue, es ist ja eben auch so, Bevormundung.
Ja. So, und jetzt haben wir ja was Entrüstungslevel anbelangt, schon mal ein bisschen Betriebstemperatur erreicht. Aber wenn's merkwürdig läuft, bleibt es oft merkwürdig. Oder wie der große deutsche, leider zu früh verstorbene Philosoph Anni Bremer so treffend gesagt hat, hast du Scheiße am Fuß. Für die Besserwisser, ich weiß, dass er es offenbar wirklich nicht selber gesagt hat, aber es wird ihm trotzdem zugeschrieben. Es passt so schön zu ihm und ist immer eine schöne Geschichte. Außerdem ist es ein schönes Zitat. Das nächste Ding steht vor der Tür. Das klingt ganz harmlos und hat so diese schöne Bezeichnung Retail Investor Strategy, RIS. Und mit der ging in einer ersten Fassung, da ging es um ein generelles, sogenanntes Provisionsverbot, was zum Beispiel auch die in Deutschland übliche und auch zum Beispiel in Großbritannien untersagte, provisionsabhängige Anlageberatung betriebswirtschaftlich unmöglich machen würde. Ich habe da ja auch aufgrund meiner eigenen Herkunft, auch meiner unternehmerischen Tätigkeit, immer noch die Ansicht, dass ich das grundsätzlich in Ordnung finde, dass es sowas gibt. Und hier wurde jetzt offenbar festgelegt, was diesen Teil anbelangt, diesen Blödsinn erst in drei Jahren wieder prüfen zu wollen, was schön für die Banken, die Sparkassen, den genossenschaftlichen Sektor ist und all die anderen Formen in der Vermögensberatung und Verwaltung, die es so gibt. Aber beim beratungsfreien Geschäft, also dem, was
Execution only,
was scalable macht, was die vielen anderen Discount Broker eben auch so machen, da sieht's auf dem Papier anders aus und deswegen die Frage, was hat man da in Brüssel mit den Selbstentscheidern, wie den Echtgeld-TV-Zuschauern so vor und was ist da der Unterschied zu Payment for Order Flow?
Genau. Also das auch wieder ein ganz großes Thema. Du hast ja sozusagen die Historie schon angespannt. Man hat angefangen, eigentlich ein generelles Provisionsverbot wollte man haben, wie es, und da komme ich auf die Länder gleich nochmal zu, ja. Niederlande und Großbritannien haben, Finnland hat es auch, aber Niederlande und Großbritannien sozusagen jetzt näher an Deutschland dran, weil da kann man ja mal hinschauen und sagen, die Großbritannien hat das jetzt seit...
Großbritannien meine die mit der 7 Euro ETF-Order.
Genau, 13 Jahren. Wir müssen ja gar nicht sozusagen theoretische Gedankenexperimente machen, sondern lass doch mal in dieses Land schauen und gucken.
Wie hat sich das
entwickelt? Ist es da jetzt günstiger geworden und besser und niedrigere Eintrittsschwellen für Privatanleger? Oder nicht? Stellt sich raus. Wer sich wirklich im Detail mal die Mühe macht, ist das Folgende. Ja? Deutschland, Provisionen erlaubt. Und ich differenziere gleich nochmal Anlageberater, da kann man diskutieren, ist das gut oder schlecht und Execution only. Aber Großbritannien hat das Verbot, Deutschland hat nicht das Verbot. Deutschland ist mit Abstand der Markt, der im Online-Broker-Bereich die größten Erfolge feiert, was Günstigkeit der Produkte, fallende Total Expense Ratios. Auch Deutschland ist mit Abstand in Europa der größte ETF-Markt. Es gibt kein Land in Europa, wo das so stark ist. Ich nehme mal eine Zahl. Deutschland hat in der Summe ein größeres ETF-Geschäft als Großbritannien. Was eh schon verwunderlich ist, weil in Großbritannien sitzen die großen Fonds, weil ETF ist ja nicht nur für Privatleute, ist ja auch für institutionelle Investoren relevant. Ja? Um mal schnell eine Position Nordamerika umzusetzen, kaufen da viele einen Indexfonds oder einen ETF. So. Das heißt, Deutschland ist größer und nicht nur das, im Retail-Bereich, im Privatinvestorenbereich ist wie folgt, 50 und es läuft Richtung 60% hoch, 60%, also mehr als die Hälfte des ETF-Geschäftes in Deutschland ist Privatinvestorengeschäft.
Es nimmt, also ETFs nehmen übrigens auch in der Anlageberatung dramatisch
zu. Dramatisch zu. 60% in Großbritannien fast nicht existierend. 10%, 10, maximal 15% des ETF-Geschäftes ist bei Privatinvestoren. Es gibt keine ETF-Sparpläne, weder in Großbritannien noch in den Niederlanden. In den Niederlanden gibt es eigentlich nur drei Banken. Ja, da gibt es ABN, Rabo und ING. Geh mal auf die Webseiten. Die haben alle eine Sache, die es hier seit Jahrzehnten schon nicht mehr gibt, Depot oder vielleicht seit 10 Jahren, Depotführungsgebühren. Das heißt, bevor du überhaupt für den Trade bezahlst, der kostet ja 5 Euro und nochmal 30 Basispunkte auf das Ordervolumen, zahlst du 0,2, 0,25, 0,3% auf deinen gesamten Wertpapierbestand, einfach, dass du das nicht für das Management eines Produktes oder eines Vermögens, sondern einfach, dass die Wertpapiere da liegen dürfen. Ja, also Online-Brokerage, viel teurer in Niederlanden, viel teurer in Großbritannien. ETF-Sparpläne gibt es gar nicht. Dieses ganze ETF-Geschäft ist ein Bruchteil von dem, was in Deutschland ist.
Also für die 150.000 Euro, die ich beispielsweise in dem Echtgeld-TV-Depot drin habe, bei euch, bei Scalable, würde ich quasi, wenn ich das bei einer niederländischen Bank führen würde, auf Basis 0,3, 150.000, 1%, 1.500, ein Drittel davon sind ungefähr 500, also sagen wir mal 400 Euro im Jahr bezahlen.
Mindestens, dazu kommt, dass die Ordergebühren sehr viel höher
gewesen. Mit anderen Worten, 490, 60 Euro, also irgendwie so im Bereich von 7 Jahren, den Betrag, den ich bei euch bezahlen würde, dafür, dass ich 7 Jahre lang alles kaufen und verkaufen kann.
Du machst dir die Mühe und vergleichst ETF hoch und runter. Und dann sprichst du mit dem Christian, der sagte, ich habe aber den MSCI World hier nochmal für 17 Basispunkte anstatt für 19 gefunden. Na, wunderbar. Und der analysiert hier hoch und runter. Und dann kommt die Verdopplung der Gebühr kommt allein durch die Depotführung drauf. Und jetzt geht's weiter. Wenn du bei verschiedenen großen Banken, jetzt nehme ich keinen einzelnen Namen in den Mund, ja, auf den Knopf drückst, da ist nicht so, in Deutschland bist du es gewohnt, dass ein Broker dir alle Fonds, alle ETFs, alle Aktien, das ist einfach erwartet, dass der Supermarkt alles führt. Das ist in diesen Ländern nicht so. Sondern die sagen, naja, ich darf ja von iShares und Invesco, die dürfen ja nichts von ihrer Gebühr an mich abgeben, da findest du vornehmlich die eigenen Fonds. Dann heißt das Ding, je nachdem, welche Kürzel deine Bank hat, XY Weltindex Fund, ja, und du findest den anderen gar nicht, oder er ist so versteckt, das ist sozusagen der Supermarkt, der führt dann halt Eigenprodukte, weil Eigenprodukte, wenn ich selber die Marge erhebe, das ist keine Zuwendung, das ist kein Inducement, sondern das ist einfach sozusagen, berechne ich direkt, das ist weiter erlaubt. Und jetzt hast du sozusagen, du hast zwei komplette Absurditäten. A, das ist sozusagen dieses große Verbot, da kamen sie nicht mit durch. Und dann hat man gesagt, ja, irgendwas müssen wir verbieten. Und jetzt soll es allein auf Execution Only, also für Online-Broker soll es verboten werden. Und noch für eine andere Berufsgruppe, das ist leider ein bisschen übereinander gemischt. Es gibt eine sehr große Anzahl, wirklich Zehntausende von Nicht-Beratern, die aber trotzdem Finanzprodukte verkaufen. Du darfst zum Beispiel Versicherungsprodukte
oder freie Finanzvermittler,
als Tippgeber verkaufen.
Gewerbeordnung
und genau, so die sind von den Gewerbeämtern kontrolliert, nicht von der, die BaFin übersteht dem zwar so, aber und da ist so ein bisschen die Sache, da vermischt man auch zwei Sachen, weil da, um ehrlich zu sein, verstehe ich so ein bisschen, dass du sagst, weiß ich, wenn deine Mutter mit einem Nicht-Berater, sondern jemand, der nur ein Verkaufsgespräch führt, die denkt trotzdem, das war ein Beratungsgespräch, ja? Und da fließen Provisionen.
Wobei auch da muss man ja sagen, also gegenüber der Zeit, als ich vor mittlerweile fast 30 Jahren für die deutsche Vermögensberatung tätig war, als junger Vermögensberatungsassistent, so nebenberuflich, wenn man da alles auf Kunden losgelassen hat nach 3 Wochen in Seminaren, hat sich ja auch heute bei den freien Finanzvermittlern.
Ja, weil die auch in Konkurrenz stehen.
Genau,
stehen
in Konkurrenz, aber auch natürlich durch Regulierung und Qualifizierung hat sich eine Menge getan. Das heißt also, man will bei denen, die im Grunde nicht Bank sind, da will man ran an das Provisionsthema.
Ja, und also das Kurier.
Bei Banken dürfen weiter alles.
Das sehen Banken wir, und Versicherungen dürfen,
ja, aber da sehen, weiter ja, alles. Ja, aber da sehen wir doch wieder, wo die Einflüsse von Lobby einfach sind. Und dann sehen wir doch, warum sitzt bei einem solchen Anhörungstermin im Finanzausschuss eine Bank explizit auch noch da mit der ING? Warum redet die Versicherungswirtschaft damit? Sie haben alle am Ende nur das Interesse, ihre Freunde dort zu sichern.
Wenn ich die Stellungnahme von der ING richtig gelesen habe, dann ist es da schon so, dass die auch schon die Position des Discount-Anbieters in Deutschland wahrgenommen haben. Also von denen,
ja, weil die ING ein beratungsfreies Geschäft hat, bei der ING sozusagen, da muss ich soweit einen Schutz
in haben. Deutschland.
Sie sehr, ja, in Deutschland. Ich habe jetzt, als ING vorher sagte, war das holländische Geschäft gemeint. Die sind total auf dieser ETF-Achse auch und die haben eigentlich genau meiner Meinung nach die richtigen Argumente davor gebracht. Aber du hast zwei wirkliche Sachen. Hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, hätte ich gesagt, Christian, du machst hier doofe Witze. Ja, ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Und zwar, man will den Bereich schwächen, ja, alle anderen, Versicherungsvertreter, Fondsverkauf in der Anlageberatung der Banken, dürfen es weiternehmen. Man will den Bereich schwächen, wo du mit Abstand die beste Entwicklung der letzten Jahrzehnte gesehen hast. Also eigentlich genau das, was die EU will. Aufgeklärte Leute kaufen günstige Produkte. Ja. Und nicht nur das, du hast nicht nur ein Gedankenexperiment, du hast Länder, wo seit über 10 Jahren diese Verbote gelten und du siehst, dass Anlage, also insbesondere im Online-Bereich, ein Zigfaches von dem kostet, was sie hier kostet. Und das geht mir nicht in den Kopf rein, dass so Gesetze gemacht werden, ohne sich mit so einem Daten zu beschäftigen, dass da nicht irgendwie so eine, wie es auf Englisch heißt, das Impact-Analyse gemacht wird. Also du kannst doch nicht einfach ein Gesetz aufgrund von so Bauchgefühlen machen. Und das ist, wenn du diese Stellungnahmen aus diesem Anhörung auch durchliest, das sind aber so, wir glauben, wir denken Argumente, ohne sich mit den Datenlagen zu beschäftigen. Dann gibt es eine Studie, die aus Regensburg kommt, ja, wo gesagt wird, naja, wir haben diese Länder untersucht und nach dem Ban hat das Haushaltseinkommen sich verbessert. Wenn sich die Studie im Detail durchliest, der sieht, alle positiven Effekte sind zurückzuführen auf die Entwicklung des finnischen Haushaltseinkommens. Man muss sich ja fragen, warum Haushaltseinkommen, warum nicht sozusagen allein das Wertpapierdepot angeschaut, in den Jahren 2005 und 2006, weil Finnland war 2005 und 2006 das erste Land, was das verboten hat. Also nichts aussagend für das Problem, was wir jetzt gerade haben. Und ja, das ist eine Sache, ich höre jetzt gleich auf zu sprechen, aber Die Frage ist, jetzt kann man sich viel darüber beschweren, was kann man machen? Weil, also wir sozusagen für die Vertreter, für die Selbstentscheider, wenn ich so will, wir sprechen mit der Politik, ich trete da auf, ich renne hier durch Podcast-Studios, um da ins Horn zu blasen. Aber sozusagen an die Hörerinnen, an den Endgeräten da draußen, ja, ihr habt eigentlich den größten Hebel. Es erfordert ein bisschen Aufwand, aber schreibt an die Politik, weil bei der letzten sozusagen Payment-for-Order-Flow-Sache gab es am Ende nur eine Partei, Europapartei, die Liberalen, die dagegen gestürzt haben, keine andere. Ja? Die aktuelle Regierung bei der Retail Investment Strategy enthält sich dem Votum, weil sie uneins drüber ist. Die FDP ist gegen dieses Verbot, die anderen Parteien sind dafür oder wollen sich nicht auf eine Linie einigen. Das heißt, Deutschland enthält sich. Ja, enthält sich.
Aber die haben ja auch im Bundesfinanzministerium und überhaupt in der wir wissen ja,
ja, dass da durchaus viele Leute sind. Ja, aber es ist eine Ampelkoalition. Eine Partei kann ich sagen.
Nee, eine Partei
immer,
nicht, aber...
Bei Europaentscheidungen müssen sie immer abstimmen.
Aber ja. Auch zumindest aus der SPD ist ja auch fähiges Personal.
Total fähig. Und bei der SPD, ich glaube, muss man das vielleicht auch noch besser erklären. Ich glaube, die SPD hat fast das größte Interesse,
sollte es
dafür haben. Zu stimmen, weil... Ich sage jetzt, ich baue jetzt
mal ein paar Stille. Nein, die SPD hat überhaupt kein Interesse daran. Also ich habe Frau Esken da gefragt in einem Ask Me Anything, was sie über Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand denkt und was sie dafür tun möchte. Darauf ihre Antwort, Vermögensbildung ist nicht denkbar ohne Umverteilung. So, und da weiß ich, aus welcher Denkschule die kommen. Nein, da muss man auch mal ganz sagen, alles auch was von Herrn Schneider da gekommen ist, alles was aus dieser Ecke kommt, trägt nicht die Handschrift von Jörg Kukis oder früher von Peer Steinbrück, wo wir wirklich großartige Finanzpolitiker in der SPD hatten, sondern das ist eindeutig unterwandert, dass der Staat am Ende für alles sorgen muss und am liebsten umverteilt und dass an die Eigenverantwortung und die Eigenverantwortlichkeit der Bürger eher suspekt ist in dieser SPD.
Man muss ja, aber wir wollen ja umverteilen. Wir wollen es von den reichen Fondsgesellschaften nehmen und an den Kleinanleger weitergeben.
Ja, aber der Staat ist, das ist doch, das macht er und derjenige, der umverteilen soll, das ist der Staat. Und da muss man auch mal mit dieser romantischen Sichtweise der Sozialdemokratie aufhören. Die Sozialdemokratie von heute ist nicht die Sozialdemokratie von Georg Leber, der damals eben diesen Aufsatz geschrieben hat, großer Gewerkschafter in den 60er Jahren, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, eine vordringliche Aufgabe unserer Zeit. Ja. Es ist heute eine vordringliche Aufgabe und diese Aufgabe wird ja auch mit sehr, sehr vielen Instrumenten gelöst. Und es gibt sehr viel mehr, als es in den 60er Jahren gab. Das Einzige, was sich nicht verbessert hat, ist die Bereitschaft des Staates, der Politik, den Menschen dabei vielleicht nicht einmal zu helfen, aber ihnen nicht ständig Knüppel zwischen die Beine zu werfen.
Ja. So, die ja. CDU, CSU hat eine Eingabe dann auch noch gemacht an den Bundestag, dass der Bundestag beschließen möge, verschiedene Sachen nicht so zu beschließen. Also ich muss ja auch sagen, ich bin ja wahnsinnig überrascht, wie anstrengend dieser Kram zu lesen ist. Wahnsinn. Aber auf jeden Fall, wenn man sich die Mühe macht und ihn liest, dann wird man ja gleich noch zusätzlich nervös. Denn da ist auf einmal von kostenintensiven Vergleichsuntersuchungen die Rede, die kleinere und spezialisierte Wertpapierfirmen finanziell belasten und zu einer Reduktion der Produktvielfalt für Kleinanleger führen könnten. Die Rede ist von einem sogenannten Best-Interest-Test oder auch Value for Money. Und also da bekomme ich schon ein bisschen Angst, wenn ich sowas lese. Und was ist denn mit solchen Vergleichsuntersuchungen, die jetzt auch nochmal irgendwie offenbar dazukommen sollen, gemeint? Und liegen die auch in der gleichen politischen kompetenten Hand, die uns diesen Scheiß einbraucht?
Das Problem ist, ja, dass es ist gut gemeint. Und zwar, man will Leuten Vergleiche an die Hand geben. Also du bist entweder beim Online-Broker, willst auf den Knopf drücken, oder beim Berater, dass der sozusagen verpflichtet ist, dir Produkte hinzulegen und sagen, pass auf, hier gäbe es noch andere mit anderen Preisen, Vor- und Nachteile. Ich vereinfache es so ein bisschen. Also man will sozusagen, das ist von der Idee her gar nicht schlecht, weil was ist schon dagegen zu sagen, den Leuten eine Auswahl zu bieten, die Leute aufzuklären. So. Die Umsetzung wird wieder dazu führen, dass es teurer wird. Warum? Wir haben diese Vergleiche ja. Also ich war zum Beispiel bei einer Verbraucherschutzveranstaltung, die war in Wien letztes Jahr, organisiert von Better Finance. Da sprach dann eine finnische Abgeordnete, die sozusagen sehr stark für diese Bands und für diese, sagte, ja, es müsste doch eigentlich, es müsste doch eigentlich, das müsste auch online immer bereitstehen, so ein Vergleich, wo man das sieht und das vergleichen kann. Da denke ich mir, die Frau tut so, als wenn das Internet nicht existiert. Das gibt es doch. Ihr macht das. Geh mal auf Finanztipp, da ist doch aufgelistet, soll ich in eine vorgebundene Lebensversicherung, was sind die Vor-, was sind die Nachteile, ETFs, was ist der beste ETF, um nordamerikanische Aktien mit einem Schlag abzubieten, physisch, synthetisch, hier sind die Kosten, also es gibt diese Vergleiche. Die gibt's nicht von den, direkt von den Einzelproduktanbietern, ja, denn DWS wird jetzt sich nicht hinstellen und sagen, haha, hier, dieses Produkt ist bei uns besser und bei anderen, sondern das ist schon sozusagen, aber der freie Markt, ja, es gibt dann, es gibt Verbraucherschützer, aber es gibt sozusagen ja auch freie Inhalts sozusagen Bereitsteller, deren Job das genau ist, das zu vergleichen. Das gibt es alles, ja. Und die Leute, das siehst du ja bei uns. Warum gehen die Leute in die günstigeren Produkte bei uns rein? Weil sie halt genau diesen Empfehlungen vorfolgen, dass jemand vorher die Analyse gemacht hat. Und so eine Regulierung führt dann dazu, dass du am Ende Kosten aufbaust. Weil wenn wir, ja, wenn du für eine Million, also für x Millionen Mal, wo bei uns auf den Knopf gedrückt wird, kaufen, verkaufen, Sparpläne einrichten, jedes Mal diese Dokumente bereitstellen musst, das muss ja technisch umgesetzt werden, das muss bezahlt werden, du musst am Ende noch irgendwelche Index- oder Beratungsfirmen engagieren, damit das aufgesetzt wird, nicht nur bei uns, sondern bei allen Banken auch. Man denkt immer nur an so ein nobles Ziel, ohne zu wissen, dass das, und man schaut sich nie die Kostenseite an. Vielleicht kostet sowas auf jeden Kunden umgerechnet 10, 20 Euro, dieses System bereitzustellen. Wer soll denn das tragen? Trägt der Kunde das dann? Er kriegt es doch jetzt umsonst, weil er kann es sozusagen im Markt sicher besorgen. Also es wird wirklich zusammengefasst und wird so getan, als wenn das Internet
nicht. Ich will noch ein Wort ganz kurz gerade rücken, weil mir das schon wichtig ist. Wir haben es halt in den Disclaimer am Anfang angesprochen, aber selbstverständlich geben Christian und ich keine Empfehlung, sondern wir sagen unsere Meinung.
Genau.
Und sagen dann, wir glauben ja, dass auf Basis dessen, was wir so erzählen und wo wir auch sagen, also da würden wir jetzt wirklich nie rein investieren. Aber so eine Sache, wie wir es beispielsweise in der besagten Nasdaq-Sendung gezeigt haben, mit einem Nasdaq 100 und einem gleichgewichtenden S&P 500 ETF, das ist eine Sache, die mir für die Amerika-Komponente total schlüssig erscheint.
Ja,
das sollte man machen. Und dann kann man
nach und nach, dann untersucht ihr, was ich, vermögensbildende ETFs, dann sagt ihr, wir gucken uns mal an, gibt ein Komma-Produkt und es gibt den Aero und dann, da wird drüber geredet, da ist tonnenweise gutes Material draußen, ja? Ja. Und jetzt sollte es, und vor allem die Art und Weise, wie es dann sozusagen in die, wenn du es bürokratischen Vorschriften machst, dann entstehen wieder so Ungetümer, wie bei den PRIP- und KIT-Dokumenten, die ist ja kein Mensch.
Ja, das ist auch so ein Ding. Das hat doch am Ende nichts gebracht für das Verständnis von Produkten. Es führt aber dazu, wo diese Produktinformationsblätter nicht erstellt werden, dass man die Produkte nicht mehr kaufen kann. Ja. Dann kommen wir halt zu solchen wahnwitzigen Aktionen, dass ich zum Beispiel Anleihen von PepsiCo nicht als Privatanleger kaufen kann, obwohl sie an einer deutschen Börse gelistet und durchaus fair quotiert werden, weil das Produktinformationsblatt nicht hinterlegt ist. Ich aber gleichzeitig die Möglichkeit habe, mich in 0,nix mit einem 20-fachen Turbo auf Tesla zu ruinieren. Das darf ich dann schon. Und da frage ich mich, wenn wir wirklich über die Frage sprechen, wie kann ich den Kapitalmarkt für Kleinanleger in Anführungszeichen, für Privatanleger attraktiv machen. Warum reden wir nicht mal über solche Themen? Ja, über diese Interpretation von MiFID. Oder, also ich habe die Frage ja aus der Anhörung, weil wir ja eben nicht gehört wurden als Privatanleger, nochmal bei Twitter und bei Instagram gestellt, ja, über den Fragensticker. So, was war das Thema? Was kann man tun? Wie kann man das attraktiv machen, indem man die Freibeträge substanziell erhöht, sodass man wirklich den Zinseszinseffekt auch für mehr als 1.000 Euro ins Rollen bringen kann und das nicht jenseits von 1.000 Euro immer ein Viertel vom Zinseszinseffekt so unter dem Hintern wegbesteuert sind. Das sind die Themen, wie man es attraktiv macht.
Du sprichst sehr gut, dass du es auf die Ebene hebst, weil man ist dann sehr schnell in den Themen und sagt, ein Euro und den hätte ich doch piep mit vor Oma da Flo. Wenn das Anlegen wirklich wäre, Privatinvestoren an den Kapitalmarkt zu bringen und da auch sozusagen zu wollen, dass die fürs Alter was weglegen können, ne? Weil ihr wisst, jetzt ist ja gerade der Haushalt 24 wird ja groß diskutiert, da muss ja gespart werden. Was nicht erwähnt wird, ist ein Rekordhaushalt, also Einnahmen und der Haushalt war noch nie so groß, aber man hat ja immer aus der Presse das Gefühl, es muss jetzt gespart werden, aber der größte Posten Arbeit und Soziales, innerhalb dessen der größte Posten Renten. und Zuschüsse zur Rentenversicherung. So. Und wenn man wirklich daran interessiert wäre, dann könnte man auch sagen, wäre es nicht vielleicht nicht eine Idee, einen Riesenkostensatz, genau wie gesagt hast, nämlich von meinem Gewinn, wo ich Risiko für übernehmen musste, ja? Und was aus versteuertem Geld kommt, es wird ja immer nur, die Beispiele, die man immer hört, sind ja nur der Milliardärserbe, der nicht arbeiten musste, der lebt von Dividenden und Kapitalerträgen und der zahlt weniger als die Kassiererin. Es gibt ja nur
von denen wir ja 27 Millionen im Land haben,
so. Milliardärserbe. Und genau. Und aber sozusagen für die, ich würde sagen, so gut wie alle unsere Kunden, da kommt das Geld, was sie anlegen, aus dem Einkommen. So, was man dann nicht, so. Und das ist schon versteuertes Geld. Warum dann nicht sagen, wir streichen, entweder wir erhöhen den Freibetrag, weiß ich, 20.000 Euro Pauschalbetrag, oder noch besser, wir nehmen keine Kapitalertragsteuer mehr. Von mir aus, dass du sagst, ab einer bestimmten Halteperiode, ja, eigentlich wie es früher war, ein Jahr, darunter zahlst du und darüber nicht.
Lass uns mal nicht ein Steuermodell abgleichen.
Ja, aber Steuermodell ist schon wichtig. Die Politik sagt ja, uns ist das super wichtig, dass kleine Investoren an die Börse,
geht. Sie tun nichts dafür.
Dann wird Makulatur diskutiert, die noch nachteilig ist,
genau.
Anstatt die großen Sachen mal anzugehen.
Und das sind die großen Themen, über die wir sprechen müssen. Das, Tobias, ist das, was die Menschen bewegt. Die bewegt nicht diese technische Kacke, sondern es geht darum, wenn du Leute fragst, wo ist der große Hebel, um den Kapitalmarkt attraktiver zu machen, da geht es auch nicht darum, bei der virtuellen HV noch mal ein bisschen nachzuschärfen oder 20% Bezugsrechtsausschuss ist aber ein bisschen viel. Nein, es geht darum, ich möchte als Sparer, als Privatanleger das Gefühl haben, dass der Staat das zumindest nicht sanktioniert und stigmatisiert, was ich dort mache.
Er muss es mir nicht einfach machen,
aber er muss es mir nicht unbedingt schwerer machen und so. Ja, von dir gab es ja auch diesen Leitartikel vor der letzten Bundestagswahl. Substanzieller Freibetrag, inflationsadjustiert, ganz klar und natürlich vortragbar im Sinne eines Lebensfreibetrages. Ja. Und ich habe jetzt diese 10.000 Euro nochmal in einem Tweet an Frau Grützenmacher von den Grünen, die sich ja da vorgewagt hatte, ins Spiel gebracht. Die Kölnische Rundschau hatte dann nachgefragt, ja, wie sie dazu stehen. Dann kam von ihr, ist nicht finanzierbar. Ja, auf meine Nachfrage, warum das nicht finanzierbar sei, ob sie es nachgerechnet hat, habe ich nichts gehört. Also, Frau Grützenmacher, wenn Sie es irgendwie erfahren, vielleicht hier nochmal der Versuch. Sie können auch gerne kommen, Ihr Kollege Daniel Bayers war schon da. Und dann kann man mal gucken, wie man das finanzierbar macht. Es muss finanzierbar sein.
Bayers ist ein guter.
Der ist super.
Der ist gut.
Super, aber es muss doch finanzierbar sein.
Den müssen wir da aus dem Ländle, wo er gerade ist, zurückholen nach Berlin, muss der hier. Aber genau
das ist über den Bundesrat als Ministerpräsident.
Ja, nicht finanzierbar ist natürlich auch eine falsche Rechnung. Weil
Altersarmut ist nicht finanzierbar.
Nein, der Staat muss es ja dann in der Rentenkasse ausgleichen, wenn es die Leute privat nicht vorsorgen konnten.
Ja, das tut er im Übrigen schon. Wenn man sich im Bundeshaushalt anguckt, ist ein sehr, sehr ordentlicher Posten für die Bezuschussung der Rentenkasse, die ohnehin in einer Schieflage
ist.
Der größte
und so weiter. Posten. Es gibt keinen Posten, der größer ist.
Also von daher, wir gehen leider kopfschüttelnd aus dieser Nummer raus. Und aus dieser Sendung gehen wir auch kopfschüttelnd raus, weil wir uns bei diesem Thema in der Tat in unserer Frustration und in unserer Enttäuschung auch über diese Entwicklung ein Stück weit festgebissen haben.
Wir sind empört.
Naja, nein, das ist ja effektiv wirklich so, dass man sich schon fragt,
Ich glaube, darf ich ein positives...
Wie kann man sowas frustrieren, das denn eigentlich, das
gibt's ja doch nicht. Ja?
Die werden dafür bezahlt, Menschen zu vertreten. Ja. Also, und jetzt nehmen wir mal einfach die 15 Millionen Kunden in Deutschland, die bei einem Discountbroker Kunde sind. Das sind ja Menschen. Es wäre ganz schön, wenn deren Interessen vielleicht auch vertreten werden würden.
Menschen,
und
gute Wähler.
Es geht im Übrigen auch gar nicht
Partei
darum,
der ETF keine Steuern. Sparer.
Es geht nicht um Steuerfreiheit, aber es geht in der Tat darum, welche Freibeträge gibt es beispielsweise, wenn man 60 ist und wenn man möglicherweise keinen Bock mehr hat auf Arbeiten, aber sein Leben lang auf den Porsche verzichtet hat, Golf gefahren ist und die Kohle, die man nicht für den Porsche aufgewandt hat, obwohl man ihn sich hätte leisten können, investiert hat.
Genau.
Und das ist das, was mich so fertig macht in dieser ganzen Debatte. Ich will auch gar nicht in der Lebenszeit irgendwie, in der normalen Lebenszeit diese gigantischen Freibeträge haben. Mir geht es darum, dass wir irgendeine Alternative brauchen für das Lebens, für das letzte Lebensdrittel oder sowas, dass es da was gibt, wo wir ganz offensichtlich eine mehr als 100 Milliarden Schieflage im Bundeshaushalt haben.
Genau. Und um einen positiven Spin, ich habe ja sozusagen jetzt auch viel Frustration, merkst du ja auch aus meinen Gesprächen, die ich da geführt habe, bricht heraus. Ich habe trotzdem irgendwie einen, bin auch naturmäßig so ein Optimist, ja, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht die ganze extra Arbeit mit der Firma angetan, ja. Aber ich habe trotzdem einen positiven Ausblick, und zwar, weil ich glaube, die Politik beziehungsweise viele Parteien unterschätzen, dass das ein so großes Thema und immer mehr Leute betrifft. Du hast jetzt durch diese neuen Sachen, ja, also ich hebe mich nicht auf Niveau in Sachen nur durch Scalable, aber Scalable trägt da ein Beispiel bei. Auf einmal ist die Möglichkeit, gerade bei vielen jungen Leuten, dass die mit 20 Euro, und das ist auch ein Thema, was viel interessanter ist. Früher war es vielleicht wirklich nur ein Thema für, ach, das sind so Jungliberale, ja, das sind Top 10% der Gesellschaft, 90% interessiert das nicht. Es ändert sich komplett. Bei den jungen Leuten gehört wirklich so ein ETF-Sparplan, Aktiensparplan in jede Hosentasche, und es beschäftigt sich auch. Ich spreche ja mit alten Freunden auch sozusagen aus Norderney, wo ich aufgewachsen bin, wo dann der Junge ist Elektrolehrling und interessiert sich auf einmal dafür. Das ist eine Klientel, die auf einmal neu entstanden ist, weil die Hürden so tief sind. Und es wird Millionen von Leute betreffen. Und meine Hoffnung ist, dass die ein bisschen lauter werden, dass wir durch so eine Aufklärung auch dazu beitragen, sich an die Politik wenden und die dann sagt, Momentchen, wir können hier nicht gegen die Leute abstimmen.
Ja? Also eine staatliche Aufgabe ist in der Tat, den Zugang zum Kapitalmarkt niedrigschwelliger zu machen und den Zugang zur Altersarmut schwieriger zu gestalten.
Ja.
Weil man Möglichkeiten gibt, vielleicht auch in irgendeiner Form verpflichtend vorzusorgen.
Der Zugang zum Kapitalmarkt ist schon niederschwellig. Diese Demokratisierung, die wir gesehen haben, die hat nicht der Staat gebracht, sondern die haben
die Wirtschaft gebracht.
Einerseits ETF-Anbieter, andererseits erst Online-Banken und dann im speziellen Neobroker gebracht. Der Zugang ist schwierig. Man muss einfach, ist niederschwellig. Man muss einfach es jetzt mal bei dem lassen. Und das, was man als Staat tun kann, ist ein für die Mittelschicht sauber dimensionierten Freibetrag, 10.000, 15.000 Euro pro Jahr inflationsadjustiert, als einfaches Incentive dazu zu geben. Und damit hast du ganz, ganz viele Themen einfach erschlagen.
Wenn ihr diesen Talk, diese Sendung auf 1,5-facher Geschwindigkeit geschaut habt, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass ihr mein am Anfang ausgesprochenes Zeitlimit einhaltet. Wenn ihr es auf normaler Geschwindigkeit gehört habt, dann war es jetzt über eine Stunde und wir haben gar nicht alle Themen, die wir eigentlich besprechen wollten, geschafft. Aber die beiden Themen, Payment for Order Flow, hatten wir ohnehin schon länger vor zu besprechen. Die Retail Investor Strategy, die ist mit dazugekommen. Und wir haben, glaube ich, mitnehmen können, dass das alles für uns als selbstentscheidende Privatanleger und überhaupt als Leute, die sich mit dem Kapitalmarkt beschäftigen, viele, die in einer Vermögensverwaltung aktiv sind oder in einer Vermögensberatung dann eben auch ihre Gelder anlegen, sind davon auch betroffen. Wenn euch dieses Thema auch so unter den Nägeln brennt wie uns dreien, dann tut uns den Gefallen. Ja, kommentiert, aber geht vor allen Dingen auf euren Bundestagsabgeordneten zu. Haut ihn an, was der Mist soll. Verweist gerne auf diese Sendung und sagt, dass er sich diese Stunde nehmen soll. Schreibt die EU-Kommission an oder auch euren Europaabgeordneten, dass auch er, sie sich eine solche Sendung anguckt. Wenn es was Besseres gibt, was ich zu bezweifeln wage, dann auch das. Aber dass man sich mit dem Thema auch mal so beschäftigt, dass die Verärgerung, die Frustration darüber rüberkommt. Und ansonsten begrüßen wir Erik Mitte April dann wieder in Berlin, wenn sowohl Christian als auch ich aus einem etwas längeren Urlaub zurückgekehrt sind, dann wieder ein bisschen besser gelaunt auch von unserer Seite aus rangehen.
Du, also
und ein
grundsätzlich
verärgert.
Sind wir herrlich gut gelaunt, nur wenn es um solche
Probleme. Aber nicht nach den 65 Minuten. Also, ich gehe jetzt nicht blendend gelaunt aus der Sendung raus. Wie auch immer, wir freuen uns darauf, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, wenn ihr wieder bei Echtgeld reinschaltet. Ja, und natürlich wir euch dann auch in der Zwischenzeit das eine oder andere mit auf den Weg geben, wie ihr aus unserer Sicht vernünftig am Kapitalmarkt aktiv sein könnt, wie ihr das Angebot von Scalable, aber letztendlich auch von anderen Brokern mit tollen Investmentprodukten nutzen könnt. Wichtig ist vor allen Dingen, wie immer, in erster Linie, dass ihr dazu gesund bleibt. Ohne das macht Investieren dann auch keinen Spaß. Also bleibt das. Bleibt beim Investieren dabei und seid beim nächsten Mal bei Echtgeld auch wieder mit dabei. Tschüss aus Berlin.